NDR 1 Welle Nord. Zur Sache.
Ja, der eine geht am liebsten zum Italiener, lecker Pasta essen. Andere bevorzugen den Griechen um die Ecke, schwören auf Gyros mit Krautsalat. Es gibt eingefleischte Sushi-Fans. Andere stehen auf Hausmannskost um die Ecke oder holen sich regelmäßig Kuchen von der Bäckerei. Das sind nur ein paar Beispiele, aber ganz egal, wo ihr Lieblingsrestaurant oder Bäcker ist. Es soll ja nicht nur gut schmecken, sondern der Laden soll auch sauber sein. Das Essen nicht verdorben und die Hygiene insgesamt, ja, in der Küche unbedenklich. Kurzum, das Essen soll nicht krank machen. Das ist ja wohl das Mindeste, sagen Sie. Aber die Wahrheit ist auch, immerhin in jeder 10. Gaststätte bei uns in Schleswig-Holstein finden die Lebensmittelkontrolleure nach eigenen Angaben schwere hygienische Mängel. Mäuse, Maden, Dreck, kaputte Kühlschränke. Davon können Sie ein Lied singen. Was sagen denn die Verbraucher dazu?
Nee, ich möchte gar nicht alles so genau ins Detail wissen. Also ich glaube, es gibt Situationen, es fehlt am Personal oder es fehlt einer aus oder so. Und in dem Moment ist ja schon, ich sag mal, die Hygiene oder die Sauberkeit nicht mehr so gegeben, wie sie den Tag davor war.
Was hinter den Kulissen passiert, ob sich die Kellner nach dem Pinkeln die Hände waschen, das kann ich ja nicht beurteilen, weiß ich nicht. Es müsste viel mehr Aufklärung betrieben werden.
Ja, also es gibt die Entspannten, die sagen, wird schon passen, ich kann es ja eh nicht ändern. Es gibt die Besorgten, die sich mehr Aufklärung wünschen. Aufklärung, Transparenz, Datenschutz, Hygienezustände, Kosten, Personal. Da ist einiges zu bedenken, wenn man im Sinne der Verbraucher handeln will. Und nicht alle sind einer Meinung. Gut, dass wir heute Abend viel Zeit haben für das Thema. Wissen, was auf dem Teller liegt. Darum geht's in zur Sache. Wir sprechen mit Gästen im Studio über das geplante Pottkieker-Gesetz in Schleswig-Holstein und hören auch, wie die Lebensmittelkontrolleure überhaupt arbeiten. Ich bin Michaela Aßmann, die Musik ist schon zu Ende, deswegen jetzt schnell schönen Abend und guten Appetit. Wir wollen wissen, was auf dem Teller liegt. Welche Rechte haben Verbraucher? Darum geht es heute Abend hier in zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Wie sieht es hinter der Küchentür im Restaurant aus? Ist es womöglich vorne hui, hinten pfui? Das kann man als Gast nur sicher wissen, wenn man vollständig über Hygienezustände in dem entsprechenden Laden informiert wird, sagt die Organisation Foodwatch und möchte gerne alles im Internet veröffentlichen, was es an Kontrollberichten gibt. Nicht mit mir, nicht bei mir in Schleswig-Holstein, sagt unsere Verbraucherschutzministerin Sabine Sütterlin-Waag, die ich hiermit herzlich im Studio begrüße. Guten Abend, Frau Ministerin.
Guten Abend, Frau Aßmann.
Bevor wir im Verlauf der Sendung noch ganz ausführlich über das von Ihnen geplante Gesetz sprechen, würde mich zunächst mal interessieren, ob Sie persönlich bei einem Restaurantbesuch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also Namen des Restaurants müssen Sie nicht mehr nennen, aber was war da vielleicht mal los?
Also es ist natürlich schon öfter mal vorgekommen, dass mir das nicht geschmeckt hat in dem Restaurant. Aber wir haben das ja eben in dem Einspieler schon gehört, dass man ja auch nie so ganz genau weiß, wenn es einem nicht so gut geht nach einem Restaurantbesuch, ob das wirklich daran gelegen hat oder dass man vielleicht irgendwo anders irgendwelche Ansteckungen erlitten hat. Also insofern kann man das ja nie so ganz genau sagen. Was ich schon mal gemerkt habe, ist, dass das Geschirr vielleicht nicht ganz sauber war, wo ich gedacht habe, naja, die hätten da vielleicht mal ein bisschen gründlicher spülen können. Das schon, aber dass ich wirklich aus einem Restaurant rausgegangen bin und mir war hinterher schlecht oder ich bin krank geworden, das ist mir zumindest in Deutschland noch nicht passiert.
Das ist ja schon mal gut, wobei vielleicht ist man auch auswärts ein bisschen pingeliger mit den Rändern an den Gläsern, das mag ja auch sein. Neben der Ministerin, genauer gesagt zwei Plätze daneben, sitzt Lutz Frank, den ich hiermit auch ganz herzlich willkommen heiße. Er ist Vizepräsident des DEHOGA Schleswig-Holstein, hat selbst ein Restaurant am Ilsee in Bad Segeberg. Guten Abend, Herr Frank.
Guten Abend, Frau Aßmann.
Zunächst die Frage auch an Sie. Haben Sie schon mal in einem Ihrer Betriebe behördliche Mängel attestiert bekommen? Und wenn ja, was war da los?
Selbstverständlich. Die Lebensmittelkontrolleure kommen unangemeldet in den Betrieb und das ist auch in Ordnung so. Und wir sind eben auf einer Höhe mit den Lebensmittelkontrolleuren und versuchen ein Team zu bilden. Und selbstverständlich hat der Lebensmittelkontrolleur in unserem Laden auch schon mal was festgestellt, dass eine Fliese kaputt war oder dass das ein oder andere Mal wieder hergerichtet werden musste. Das sieht auch
aber kein Gammelfleisch oder so?
Nein, das nicht, auf keinen Fall. Ich glaube, hier geht es um Dinge, die jetzt nicht wesentlich sind, aber man darf auch nicht vergessen, man arbeitet jeden Tag in dem Laden mit einem großen Team, mit einem großen Küchenteam und man wird manchmal auch ein bisschen betriebsblind und deswegen ist das umso schöner, wenn die Lebensmittelkontrolleure hereinkommen und auch unangemeldet hereinkommen und einen manchmal so ein bisschen über die Schulter schauen. Und wir haben schon sehr oft gute Tipps von den Lebensmittelkontrolleuren bekommen und haben diese auch sofort umgesetzt.
Jetzt verschießen Sie schon Ihr ganzes Pulver und noch klingt das ja nach Friede, Freude, Eierkuchen. Sie sitzen auch nebeneinander. Mal sehen, ob das so freundlich bleibt im Laufe der Sendung. Herr Ja, der dritte im Bunde ist nämlich Kai Ebersbach vom Verband der Lebensmittelkontrolleure hier im Land. Herr Ebersbach, wenn Sie selbst essen gehen, worauf achten Sie zuerst? Wo gucken Sie ganz genau hin oder gehen Sie womöglich gar nicht mehr essen mit dem Wissen, was Sie so angesammelt haben?
Ja, erstmal schönen guten Abend, Frau Aßmann. Selbstverständlich gehe ich essen. Ich gehe auch gerne essen. Und ich will es mal abkürzen. Ich verlasse mich da auf die gute Arbeit meiner Kollegen und Kolleginnen. Natürlich achtet man mit einem beruflichen Auge auf andere Dinge. Vielleicht wähle ich auch manchmal Speisen aus, die kein so großes Risiko beinhalten. Vielleicht gucke ich mir auch Speisekarten mal anders an als der normale Verbraucher. Ob dort wirklich beispielsweise Kalbfleisch angeboten worden ist, ob dort wirklich Feta anschließend kommt. Das ist so das berufliche Auge. Aber ansonsten esse ich gerne mit Appetit entsprechend und gehe natürlich auch essen.
Das ist ja schon mal beruhigend erstmal. Und da würde ich aber nachher, müssen wir da glaube ich nochmal drauf einsteigen, dass Sie sagen, Sie wählen vielleicht gezielt aus. Dass, wenn wir so ein paar Insider-Tipps kriegen, dann klingt das ja gut. Wir hören uns gleich an, wie Ihr Job, also der eines Lebensmittelkontrolleurs, aussieht. Unser Reporter Julian Marxen hat eine Ihrer Kolleginnen bei einer routinemäßigen Kontrolle begleitet. Und dann sprechen wir über die Erfahrung. Und vielleicht überlegen Sie ja schon mal, Herr Ebersbach, während die Musik gleich läuft, was Ihre allerschlimmste Entdeckung, also im Sinne von eklig war, die Sie mal bei einer Kontrolle gemacht haben. Und wie immer können Sie sich an unserer Zur-Sache-Sendung beteiligen. Schreiben Sie uns eine Mail an zursache@wellenord.de oder Sie rufen an, kostenlos. Die Nummer lautet 08096 66 66. Wie ist es um die Sauberkeit in Schleswig-Holsteins Gaststätten, Imbissbuden und Lebensmittelbetrieben ganz allgemein bestellt? Um die hohen Hygienestandards zu überprüfen, sind Tag für Tag Lebensmittelkontrolleure zwischen Nord- und Ostsee unterwegs. Die Damen und Herren haben viel zu tun. Bis zu 650 Gastrobetriebe muss ein Prüfer im Auftrag des Kreises pro Jahr kontrollieren. Davon schafft er, kann man sich schon vorstellen, bei der Zahl im Schnitt nur so gut die Hälfte. Problem sind zum einen auch Gastronomen, die kaum Ahnung von Hygiene haben, und natürlich die ganz harten Brocken mit Schimmel, Ungeziefer und so weiter. In der 1-Welle Nordreporter Julian Marxen hatte die Chance, eine Kontrolleurin auf ihrem Kontrollgang zu begleiten, und zwar in einem Konditorcafé in Ratekau bei Lübeck.
Hallo! So, wollen wir mal gucken?
Mit weißem Kittel geht sie durch die kleine Backstube des Café Köster im Auftrag der Gesundheit. Kontrolleurin Angela Suß guckt deshalb ganz genau hin. Kontrolliert zum Beispiel eine Box mit Haselnüssen.
Ohne Schimmel, die sehen gut aus, ein bisschen Abrieb, eine gute Qualität.
Danach leuchtet Angela Suß mit einer Taschenlampe in einen großen Mehlbehälter.
Auch immer wichtig, wie sehen die Behälter aus, wie wird es gelagert. Findet man zum Beispiel auch Ungeziefer, Mehlmotten sind da ja ganz bekannt, dann sehen Sie schon die Gespinste.
Und auch die Nase kommt zum Einsatz an der Sahnemaschine hinterm Verkaufstresen.
Riecht ganz frisch. Ganz frisch nach Milch. Also wenn es dann nach Käse riecht, dann lassen wir das ablaufen und reinigen.
Bisher keine Beanstandungen. Aber die Kontrolleurin findet immer etwas.
Ich guck noch mal hinter die Schränke, wie das da aussieht. Müssten wir mal wieder Spinnenweben fegen und mal was daneben gegangen. Dann mal wieder rausholen und sauber machen. Aber ansonsten sieht das doch sehr gut aus.
Das erleben Suß und ihre mehr als 70 Kollegen im Land aber auch ganz anders. Jeder zehnte Betrieb in Schleswig-Holstein sei ein echter Härtefall.
Dass es da dreckig ist ohne Ende und dass die Lebensmittel nicht vernünftig gelagert werden, also zum Beispiel bei zu hohen Temperaturen, dass sie schimmelig sind, dass wir wegschmeißen müssen. Schädlingsbefall im Betrieb ist nicht nur an Schaben, sondern eben auch an Mäusen. Das finden wir auch immer wieder.
Nicht so in der Ratekauer Konditorei. Chef Martin Köster findet solche Kontrollen extrem wichtig.
Ich sehe das immer so, man kauft sich ein Auto, fährt eine Beule rein und nach zwei Wochen sieht man die Beule nicht mehr. Man wird so ein bisschen betriebsblind. Und es ist ganz wichtig, dass da niemand vorbeikommt und dass so ein bisschen einen da auf die Finger klopft und sagt, Mensch, das muss so und so sein. Und dann macht man das so und dann ist doch in Ordnung.
In Dänemark zum Beispiel gibt es ein Smiley-System. Mundwinkelsymbole an der Tür informieren den Gast, wie es bei der letzten Kontrolle lief. Köster könnte sich so etwas auch hier bei uns vorstellen.
Ja, würde ich nicht schlecht finden, habe ich gar kein Problem mit.
Denn wer nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts zu befürchten.
Nein, gar nichts, nein, nein.
Ja, lassen uns mal die Kontrollen aufgreifen. Kai Ebersbach ist einer der Kontrolleure hier im Land. Jetzt hatten wir in der Reportage ein Vorzeigecafé. Wenn man so einen guten Eindruck hat als Kontrolleur von einem Laden, wartet man dann auch schon mal länger, bis man das nächste Mal da wieder aufschlägt?
Das ist nicht davon abhängig, ob der Kontrolleur ein gutes Gefühl hat, sondern die Kontrollen sind risikoorientiert durchzuführen. Das heißt, ein Betrieb wird nach der Kontrolle entsprechend bewertet im Computersystem. Und wer gut ist, kriegt eine längere Kontrollfrequenz und wer schlecht gewesen ist, bekommt eine kürzere Kontrollfrequenz.
Und ganz wichtig, klang aber auch schon an, also da ist, läuft auch nicht so, dass Sie anrufen 3 Tage vorher, damit die nochmal ein Putzkommando durchjagen
Kontrollen
können.
Finden grundsätzlich unangemeldet statt. Natürlich gibt es Ausnahmen, wenn man mit dem Gewerbetreibenden was zu besprechen hat, wenn man Baustellungnahmen machen soll, ja, dann kommt es auch vor, dass Kontrollen natürlich miteinander vereinbart werden, aber die Plankontrolle, die Hygienekontrolle ist im wirklichen Regelfall völlig unangekündigt. Man steht da auch mal zu ungünstigen Zeitpunkten da.
Na, so soll es ja auch sein im Idealfall, damit man auch mal sieht, wie ist es unter Härtebedingungen.
Genau.
Ja. Gibt es so eine Art Ranking von den schlimmsten Verstößen? Also, weiß ich nicht, haben Sie da auch so eine Liste, wo steht Mäuse, Schlagen, Schaben oder Schimmel ist das allerschlimmste No-Go? Wie müsste ich mir das vorstellen?
Nein, es klang, glaube ich, vorhin in dem Beitrag schon an, was so die wesentlichen Probleme sind. Die wesentlichen Probleme sind oft Ausbildung, dann ja, in einigen Fällen gibt es auch Schädlinge, wobei man auch das ein bisschen differenzieren muss. Was ist ein Schädling? Nicht eine Schabe letztendlich macht gleich den Betrieb schließenswert. Ja, man muss dazu wissen, dass auch in Städten Schaben ja, ansässig sind und man ganz, ganz große Probleme hat, sie loszuwerden. Das ist genau das Gleiche wie mit Mäusen, aber man muss was dagegen tun. Und wenn der Betrieb dagegen einschreitet, ja, wenn der Befall auf ein Minimum gedrückt werden kann, ja, dann ist das letztendlich auch zu tolerieren, hinzunehmen.
Also ein bisschen Fleischeinlage ist automatisch immer dabei.
Nein. Also wenn die Tierchen so auftreten, dass man sie schon sehen kann, dass man deren Exkremente schon sehen kann, dann ist natürlich Handeln geboten. Und das kann dann eben bis zu einer Teilschließung von Teilen des Betriebes oder auch vom ganzen Betrieb führen. Das hängt letztendlich immer vom Einzelfall ab.
Kann man ansonsten, darf ich einmal eingreifen? Kann man eigentlich so allgemein sagen, ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber vielleicht ist es so, wo es am unhygienischsten ist, sind da eher Bäckereien, Restaurants, Imbissbuden, ist ja vielleicht auch ein Vorurteil von vielen. Kann man das so sagen, so pauschal?
Nee, das kann man so ganz pauschal gar nicht sagen. Es gibt natürlich Betriebsarten, die abhängig vom Lebensmittel anfälliger zum Beispiel für Mäuse sind. Das kann natürlich eine Bäckerei sein, da wo viele leckere Körner sind. Mhm. Ja, gibt es natürlich entsprechend auch die, die davon naschen wollen. Wenn ich jetzt in den Bereich Verstoß gegen Kühltemperaturen gehe, ein Brot letztendlich, das gebacken im Regal liegt, ist nicht zu kühlen. Da hat unter Umständen eine Schlachterei, ein Fischbetrieb ein ganz anderes Problem, Lebensmittel zu kühlen, auch durchgängig zu kühlen bei solchen heißen Temperaturen wie heute oder auch wie im letzten Sommer. Ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also die Bandbreite ist von bis.
Frage an Lutz Frank vom DEHOGA, selbst auch Restaurantbesitzer. Sind diese hohen Hygienestandards, die wir ja haben, Gott sei Dank, und die Kontrollen, unangekündigte, sind die ein Problem für Ihren Betrieb?
Nee, die sollten für keinen gastronomischen Betrieb ein Problem sein. Auf Lebensmittelkontrollen muss sich jeder Gastronom einstellen. Und ich finde das auch vollkommen in Ordnung, das System, was wir haben. Das ist ein gutes Kontrollsystem. Und ich finde auch dieses System gut, dass sie nicht angemeldet werden vorher. So sind dann auch meine Köche immer darauf zugedacht und werden auch von mir darauf spezialisiert, dass Sauberkeit in der Küche A und O ist.
Frage an die Ministerin, Frau Sütterlin-Wack. Sie haben sich eben, als Herr Ebersbach von Exkrementen und Kot sprach, schon so unweigerlich ein bisschen in den Nacken gegriffen. Es gruselt einen ja immer ein bisschen. Wie sind Sie denn generell zufrieden mit den Ergebnissen der Kontrollberichte und dem Zustand in unseren Gaststätten?
Also man kann, glaube ich, so über alles sagen, dass wir in den meisten Fällen keine Beanstandung haben, dass wir so ungefähr ein Viertel Beanstandung haben. Da kommt es dann aber auch drauf an, in welchem Härtegrad. Das haben wir ja eben schon gehört, wie stark die Beanstandungen sind. Also wir haben ja in Schleswig-Holstein ungefähr 27.000 Betriebskontrollen im Jahr. Und davon haben wir im Jahr 2018 4.600 Beanstandungen gehabt. Da kann man schon mal so das Verhältnis ein bisschen ablesen. Und dann werden ja auch noch immer Proben eingeschickt ans Landeslabor. Das waren so ungefähr 10.000 im Jahr 2018 und davon waren 1.500 mit Beanstandung. Also nur, dass man das mal einschätzen kann, dass das nun nicht bei jeder Probe und bei jeder Betriebskontrolle ist. Also wir sind schon sehr zufrieden grundsätzlich, dass wir sagen, es wird gut kontrolliert. Das ist auch sehr unterschiedlich. Die Kreise kontrollieren ja. Das sind die Veterinärbehörden der Kreise und kreisfreien Städte. Die machen das sozusagen in Anführungsstrichen für uns. Und da gibt es auch durchaus Unterschiede. Das hängt natürlich auch damit ein bisschen zusammen. Herr Ebersbach hat es ja auch gesagt. Was ist, in welchem Kreis ist zum Beispiel viel Tourismus? Wo ist es vielleicht viel, dass auch mal schnell ein Gastronomenbetrieb, also irgendein Lokal geöffnet wird, dann wird's wieder geschlossen. Also da ist eine hohe Fluktuation.
Auf die Geschichte, wenn ich da einhaken darf, da kommen wir später nämlich noch zu sprechen. Also auch auf die Personalsituation. Zum einen, dass es eigentlich dringend mehr Kontrolleure braucht und zum anderen, dass, ich sage jetzt mal so ganz salopp, jeder Hans und Franzen Gastronomiebetrieb aufmachen kann mit kürzesten Ausbildungswegen. Deswegen greife ich jetzt nur ein, weil wir das uns tatsächlich als Punkt extra noch aufsparen. Wissen, was auf dem Teller liegt und wie es da aussieht, wo das Essen herkommt in der Küche, darum geht es heute Abend hier in Zur Sache noch bis 20 Uhr. Gerne auch mit Ihren Fragen oder Erfahrungen zum Thema. Mailen Sie uns an zursache@wellenord.de. Kann man das noch essen oder ist das Müll? Wie steht's mit der Sauberkeit in den Restaurants, Bäckereien, Imbissen und Cafés im Land? Wissen, was auf dem Teller liegt, ist unser Thema heute Abend in Zur Sache. Wir haben ja schon über die Lebensmittelkontrollen viel gesprochen, aber die Frage ist ja auch, wie kriegen wir als Restaurantbesucher zum Beispiel überhaupt mit, was bei den Kontrollen rausgekommen ist? Vergangenes Jahr wurden bei uns im Land, die Ministerin hat es gerade gesagt, ca. 27.000 Betriebskontrollen durchgeführt. Mehr als 4.500 Mal hatten die Kontrolleure etwas zu beanstanden. Das hinterlässt erstmal ein mulmiges Gefühl, aber zur Wahrheit gehört auch, es kann ja auch mal ein ganz harmloser Mangel sein, zum Beispiel ein leerer Seifenbehälter im Waschbereich. Wie sieht's aus mit Transparenz? Unser Thema in der kommenden halben Stunde. Ich bin Michaela Aßmann. Schönen Sonntagabend. Sie hören Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord am Sonntagabend. Heute mit dem Thema Wissen, was auf dem Teller ist. Welche Rechte haben Verbraucher? Also es geht um die Informationen über die Hygienezustände in Restaurants. Frage an die Ministerin, die hier in unserer Runde mit sitzt, an Sabine Sütterlin-Waag. Was besagt denn das bisherige Verbraucherinformationsgesetz? Also es klingt vielversprechend. Wir werden scheinbar informiert. Wie denn jetzt ganz genau? Wie ist die aktuelle Lage?
Also nach dem Verbraucherinformationsgesetz hat jeder Verbraucher, jede Verbraucherin die Möglichkeit, direkt bei der Kontrollbehörde anzufragen und zu sagen, ich möchte gerne wissen, wie ist der letzte Lebensmittelkontrollbericht bei meinem Lieblingsitaliener. Mhm. Dann bekommt sie oder er eine individuelle Antwort auf diese Anfrage. Das ist der Stand. Mhm. Und vielleicht, was noch wichtig ist, wenn bei den Kontrollen irgendwas ganz Gravierendes passiert ist, dann müssen wir das schon nach der jetzigen Rechtslage auf unserer Homepage veröffentlichen, auf der des Ministeriums. Das tun wir auch. Alle interessierten Hörerinnen und Hörer können sich das angucken. Wichtig ist allerdings, und darauf kommen wir sicherlich noch zu sprechen, dass das bei uns auf der Homepage wieder gelöscht wird. Das wird da nur für 6 Monate veröffentlicht.
Also nicht für alle Ewigkeit. Okay, wobei, ich habe mir das hier mal ausgedruckt, so man hört das vielleicht, wenn ich da drin blätter. Es sind 5 oder 6 Seiten. Also so ganz einfach scheint dieses Informationsgesetz jetzt auch nicht zu funktionieren. Das war eine Anfrage, wo Namen geschwärzt sind, aber nur mal so als Beispiel, wie schwierig es auch sein kann, da die Informationen zu bekommen. Also ein bisschen Bürokratieaufwand und Arbeit steckt da schon auch drin.
Und auch, also, wenn ich da mal einhaken darf, wenn eine Verbraucherin, ein Verbraucher eine Anfrage an die Kontrollbehörde stellt, dann kann sie das mit einem formlosen Schreiben machen. Dass man da schreibt, ich möchte gerne wissen, wie sieht das bei Herrn Frank in seinem Restaurant aus zum Beispiel. Das ist nichts, was nun irgendwie sehr bürokratisch ist. Das ist aber eben wichtig ist, und darauf kommen wir bestimmt noch, ist, dass es eben eine individuelle Anfrage ist. Ich möchte wissen, wie ist es in dem Restaurant, und ich persönlich kriege dann auch die Antwort.
Mhm. Das reicht der Organisation Foodwatch nicht aus. Seit Anfang des Jahres gibt es die Online-Plattform Top Secret von Foodwatch und der Transparenzinitiative Frag den Staat. Da kann man Kontrollberichte anfordern, die werden dann online veröffentlicht, und das trifft offenbar einen Nerv. Oliver Heusinger von Foodwatch mit ein paar Zahlen dazu und mit seinem Vorwurf, der damit verbunden ist, an das Land Schleswig-Holstein.
Deutschlandweit wurden schon mehr als 37.000 Anfragen über Top Secret verschickt. Allein in Schleswig-Holstein knapp 1.500. Die Menschen wollen wissen, wie es um die Hygiene beim Lieblingsrestaurant, beim Bäcker nebenan bestellt ist. Und in den meisten Bundesländern klappt das auch. In Bayern, NRW, Baden-Württemberg, fast überall geben die Behörden die Infos heraus. Nicht in Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein ist das einzige Bundesland deutschlandweit, in dem kategorisch abgelehnt wird, wenn Bürger solche Anfragen stellen. Und zwar auf Weisung der Ministerin Frau Sütterlin-Waag, die heute hier auch in der Runde sitzt. Und die Argumente, die die Landesregierung vorbringt, sind praktisch identisch mit den Argumenten, die die Gastro- und Hotellobby vorbringt. Also hier passt wirklich kein Blatt zwischen Landesregierung und Lobbyisten im Umgang mit den Bürgeranfragen.
Frau Sütterlin-Waag, jetzt sitzt jemand vom DEHOGA, nämlich Lutz Frank, direkt quasi neben Ihnen. Ich kann jetzt nicht sehen, ob Sie unterm Tisch Händchen halten, aber da ist er.
Kontrolleur dazwischen.
Der Vorwurf, genau, der Vorwurf des Lobbyismus steht im Raum. Vielleicht wollen Sie da drauf reagieren.
Ja, also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wir kommen sicherlich noch darauf zu sprechen, dass auch DEHOGA nicht so völlig begeistert ist von den Ideen, die wir jetzt entwickeln. Da wird sicherlich Herr Frank nachher noch mal was zu sagen. Aber richtig ist, dass wir als Schleswig-Holsteiner auf diese Aktion von Foodwatch, Top Secret, die Lebensmittelkontrollberichte nicht rausgeschickt haben. Das ist richtig. Und wir sind fast das einzige Bundesland. Zunächst war es auch das Saarland noch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber jetzt in Berlin teilweise hat man auch die Berichte nicht rausgeschickt. Warum nicht, fragt bestimmt die interessierte Hörerin und der interessierte Hörer.
Genau, wenn nicht, frage ich das auf jeden Fall.
Und warum wir das nicht machen. Es geht darum, dass wir die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu beachten haben. Und da geht es darum, dass wir insbesondere dadurch, was Sie eben so im Nebensatz erwähnt haben, dass nämlich bei dieser Aktion Top Secret die Ergebnisse automatisch hochgeladen werden ins Netz. Und genau das hat das Bundesverfassungsgericht uns auf den Weg gegeben und hat gesagt, das darf nicht sein. Es darf nicht von der Qualität oder von der Qualität des Eingriffs unabhängig sein und es darf nicht unbefristet im Netz stehen. Es muss also deutlich werden, was ist der Eingriff, was ist eigentlich passiert und wichtig ist, dass es nach 6 Monaten wieder gelöscht wird, weil sonst ist diese Prangerwirkung da.
Aber interpretiert denn Schleswig-Holstein das anders als die anderen Länder?
Das ist offensichtlich so. Das ist offensichtlich so, dass Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ja auch unterschiedlich angewendet werden und wir haben schon etliche Entscheidungen und es gibt viele, die sind im einstweiligen Verfahren bis jetzt, die uns Recht geben, die gesagt haben, ja, ihr seht das richtig. Gibt auch ein paar, die sind da ein bisschen kritisch, aber so ganz falsch liegen wir offensichtlich damit nicht, dass wir erstmal gesagt haben, wir geben sie nicht raus. Ich will aber auch deutlich sagen, da kommen wir nachher noch zu, dass uns das auch nicht zufriedenstellt und deshalb haben wir ja überlegt, was können wir machen? Und das, was wir machen können, das wiederum stellt DEHOGA nicht ganz zufrieden, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit darüber zu reden.
Das stimmt. Herr Frank, Sie haben sich schon so vorgebeugt, sieht aus, als wären Sie bereit, was zu sagen.
Nein, wir wollen da ja auch gerne eine Linie finden, aber ich finde nach wie vor dieses Kontrollsystem, was wir haben und das weiterzuführen, da kommen wir als Verband DEHOGA gut mit klar und natürlich sind wir auch für Dinge offen, auch für Gemeinsamkeiten, wir wollen uns dann für nichts gegen versperren, aber wir finden das jetzige System eigentlich ausreichend und wenn bei mir in den Betrieb einer kommt und sagt, Mensch, ich würde ganz gerne mal Ihren letzten Kontrollbericht sehen, ich würde ihn sofort aus dem Büro holen, da hätte ich gar kein Problem mit, dann würde mein Gast diesen Bericht auch bekommen. Und ich glaube, da haben wir uns doch schon weit aus dem Fenster gelehnt und ich kann nur meine Kollegenbetriebe im Lande dazu auch auffordern, da nichts zu verheimlichen.
Also Sie sehen eigentlich so richtig gar keinen akuten Handlungsbedarf, wenn ich das richtig raushöre, weil alles gut ist, so wie es ist.
Ja, ich finde, das ist ein lang bewährtes System, was wir hier in Schleswig-Holstein haben, dieses Kontrollsystem, was durch die Kreise ja durchgeführt wird, durch die einzelnen Kreise durchgeführt wird. Und ich bin schon so lange selbstständig und habe über 35 Jahre jetzt mit Kontrolleuren des Kreises Segeberg zu tun und auch verschiedene, einige sind mittlerweile schon in Ruhestand, es sind junge Leute jetzt dabei, die frisch ausgebildet worden sind und ich komme mit denen in diesem Verfahren gut klar. Die kommen, wie gesagt, unangemeldet und das, was zu beheben ist, wird gemacht. Die Nachkontrolle kommt ja und wenn dann ein Gast, wie gesagt, von mir mal den Kontrollbericht gerne haben möchte, ich würde ihn jederzeit zur Verfügung stellen.
Aber online wollen Sie ihn nicht sehen?
Nee, das muss doch nicht sein.
Wir sprechen gleich weiter drüber. Nach einer kurzen Musikpause, wie immer, können Sie sich an unserer Zur-Sache-Sendung beteiligen. Haben auch schon einige von Ihnen getan. Kommen wir gleich zu. Schreiben Sie uns eine Mail an zursache@wellenord.de oder rufen Sie eben fix durch, kostenlos unter der Nummer 08000 96 66 66. Wissen, was auf dem Teller liegt, unser Thema heute in zur Sache hier auf NDR 1 Welle Nord. Wir waren gerade bei dem Thema, wie sinnvoll oder eben nicht es ist, Lebensmittelkontrollberichte aus Lokalen für alle einsehbar ins Netz zu stellen. Ich würde gern von Lutz Frank, dem DEHOGA-Vertreter und Restaurantbesitzer, nochmal konkret hören, was Sie an dieser Online-Plattform Top Secret stört, also daran, dass die Berichte online für jeden nachzulesen sind.
Also es kann ja schon mal vorkommen, weil ein Kontrolleur unangemeldet den Betrieb besichtigt, dass Dinge mal nicht im Ganzen im Reinen sind. Man hat mal ein ganz anstrengendes Wochenende hinter sich gehabt und kommt da auf Montagmorgen rein. Und ich finde, der Betrieb muss ja nicht sonst immer so sein. Und wir haben viele fleißige Betriebe im Land und viele Familienbetriebe, die sich ihre Zeit auch einteilen müssen. Die Fachmitarbeiter Geschichte, die kennen wir auch alle. Ich bin der Meinung, das muss da nicht gleich an den Pranger gestellt werden. Und deswegen sage ich nach wie vor, wenn ein Kontrollbericht da ist, kann ein Gast den gerne anfordern. Wir zeigen ihm den gerne. Man kann dann auch mal gerne von Auge zu Auge auch drüber reden. Aber ich finde, es muss nicht immer alles ins Netz gestellt werden.
Wir haben einige Kommentare auch auf unserer Online-Seite unter ndr.de/sh. Zum Beispiel, wenn ein Prüfer in einem Restaurant eine noch so kleine Unzulänglichkeit vorfindet, muss der Laden doch sofort geschlossen werden. Herr Ebersbach als Kontrolleur, muss er das?
Gut, also erstmal schließe ich mich erstens dem Herrn Frank einmal an. Eine Kontrolle ist eine Momentaufnahme. Wie der Betrieb an diesem Tag aussieht, heißt nicht unbedingt, wie er immer aussieht.
Aber wenn ich als Gast an dem Tag da reingehe?
Alles gut. Das andere ist letztendlich, was ist ein Mangel? So, ich bringe Ihnen ein Beispiel. Die Behörden sind erstmal angehalten, angemessen und verhältnismäßig zu reagieren. Einen Betrieb sofort zu schließen, ne, das geht im Grunde genommen überhaupt nicht. Ich gebe Ihnen das Beispiel, die Küche ist tipptopp in Ordnung, die Lager sind tipptopp in Ordnung. Das Einzige, was total verschmutzt ist, ist die Schankanlage. Dann kann ich ganz präzise diesem Betrieb verbieten, aus dieser Schankanlage so lange Bier abzugeben, ja, bis die wieder in Ordnung ist. Und nicht mehr und nicht weniger.
Aber sein Schnitzel darf er trotzdem
servieren. Ja, natürlich, weil die Küche ist ja sauber. Mhm. Das heißt also, jeder noch so kleine Mangel kann noch nicht zu einer sofortigen Schließung führen. Das wäre so, als wenn ich den Autofahrer als Polizist draußen anhalte, seine Glühlampen sind kaputt. Ja, und er kann jetzt erstmal 2 Wochen mit dem Auto nicht fahren. Ja, das funktioniert nicht. Der Staat muss verhältnismäßig eingreifen letztendlich. Das ist, ne, wir sind an Recht und Gesetz gebunden und können da draußen letztendlich nicht Sheriff spielen. Ja, und wer zuerst schießt, hat gewonnen. Das funktioniert so nicht.
Hier ist noch ein Kommentar, der sich an die Verbraucherschutzministerin Frau Sütterlin-Waag richtet. Wenn sich Schleswig-Holstein als einziges Bundesland verweigert, gibt es eben Probleme, die man nicht veröffentlichen möchte. Zumal die anderen Bundesländer offensichtlich keine rechtlichen Bedenken haben. Also Touristen und Einheimische, seht euch vor in Schleswig-Holstein, vielleicht auch in der Landeskantine.
Also ich habe ja eben schon mal versucht zu sagen, dass wir einen Abwägungsprozess hier starten, dass wir das natürlich das Interesse des Verbrauchers auf Transparenz sehen und dass wir das rechtlich geregelt haben im Verbraucherinformationsgesetz. Auf der anderen Seite haben wir aber auch das Grundrecht des Gewerbetreibenden am eingerichteten ausgeübten Gewerbebetrieb, wie es im Grundgesetz heißt. Das ist ein Grundrecht, dass wir schützen müssen. Und wir sind auch Justizministerium. Vielleicht sind wir deshalb auch so ein bisschen pingeliger an dieser Stelle, dass wir sagen, diese Abwägung ist für uns so ausgegangen, dass diese ganz spezielle Situation, die am Anfang des Jahres bei uns stattgefunden hat über Foodwatch, dass diese dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, wir geben sie nicht raus, die Berichte, weil es automatisch ins Netz gestellt wird. Und dann entsteht nach unserer Ansicht diese Prangerwirkung. Und ich bin ganz gespannt darauf, was unsere Gerichte sagen, weil wir ja schon eine Musterklage laufen haben.
Im Kreis Ostholstein?
Genau, Foodwatch hat im Kreis Ostholstein geklagt, dass eben die Berichte nicht rausgegeben worden sind. Und was unsere Gerichte dazu sagen? Ich habe ja eben schon gesagt, dass wir schon einige im einstweiligen Verfügungsverfahren haben. Und jetzt warten wir das mal ab. Aber wie gesagt, diese Abwägung die müssen wir einfach vornehmen. Wir können, Herr Ebersbach hat es eben auch gesagt, die Verwaltung ist verpflichtet, nach Recht und Gesetz zu handeln. Und das sind wir auch. Wir sind auch Verwaltung. Insofern können wir nicht einfach sagen, wir geben das alles raus, wenn wir Bedenken haben.
Nun kann man natürlich auch sagen, ganz schlicht formuliert, wer sich nicht zu Schulden kommen lässt, wer seinen Betrieb sauber hat, der dürfte ja auch kein Problem damit haben, wenn der Bericht veröffentlicht wird. Vielleicht auch seitens des Ministeriums. Dann hätten Sie es ja in der Hand, wie lange Sie den online stehen haben.
Da kommen wir sicherlich noch zu, weil das ist ja so ein bisschen die Idee, die wir mit unserem Podkicker-Gesetz haben, dass wir da mal überlegen, ich habe es ja eben schon mal gesagt, das stellt uns auch nicht zufrieden. Wir haben diese Rechtsansicht und das kommt ja gelegentlich mal vor, dass man eine Rechtslage prüft und sagt, die ist so jetzt aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, was ja für sich genommen auch völlig in Ordnung ist. Aber wenn wir das eben in der Abwägung sehen, dass wir dann die Berichte nicht rausschicken können, dass wir dann sagen, wir müssen uns überlegen, was wir jetzt machen. Und das haben wir getan.
Also mögliche Alternativen zu Top Secret, die beschäftigen uns gleich hier in der zweiten Stunde auf NDR1 Welle Nord bei zur Sache. Schleswig-Holstein macht nicht mit bei Top Secret. Als einziges Bundesland gibt Schleswig-Holstein keine Infos raus an die Online-Plattform Top Secret. Die veröffentlicht nämlich im Internet Lebensmittelkontrollberichte. Stattdessen soll es bei uns ein eigenes Podkicker-Gesetz geben. Was das heißt und warum das manche kritisch sehen, darüber sprechen wir gleich hier in zur Sache am Sonntagabend. Wissen, was auf dem Teller liegt, ist unser Thema heute. Ich bin Michaela Assmann und freue mich drauf, noch eine Stunde lang mit der Verbraucherschutzministerin, mit einem Lebensmittelkontrolleur und einem Gastronomen live im Studio darüber zu sprechen. Seit 2011 versuchen die Länder, ein bundeseinheitliches System für mehr Transparenz in Lebensmittelunternehmen zu schaffen. Bislang ohne Erfolg. Deshalb und ja auch als Reaktion auf die Online-Plattform Top Secret, die Lebensmittelkontrollberichte ins Internet stellt, hat unsere Verbraucherschutzministerin Sutalin Waag im Frühsommer ein eigenes Gesetz auf den Weg gebracht. Das Podkicker-Gesetz. Und praktischerweise ist die Ministerin heute Abend ja selbst bei uns im Studio. Frau Sutalin Waag, in einfachen Worten. Möglichst, damit wir es alle verstehen können. Was steht denn in diesem Gesetzentwurf drin?
Ja, das ist auch ganz einfach. Das sind nämlich drei Punkte, die das im Wesentlichen abdeckt oder was Voraussetzung ist. Wer Lebensmittel in einer festen Betriebsstätte abgibt, der muss den letzten Lebensmittelkontrollbericht vorzeigen. So. Und zwar auf Nachfrage. Und der zweite Punkt ist eben bei persönlicher Anwesenheit des Gastes und des Gastwirtes oder des Bäckers, wer auch immer. Wichtig ist vielleicht noch zu betonen, dass selbstverständlich der Gastwirt auch die Möglichkeit hat, diesen letzten Kontrollbericht schon mal vorab irgendwo auszuhängen und zu sagen, ich will nicht, dass mich einer anspricht, ich hänge den
aus. Also das bleibt ihm überlassen.
Ich lege ihn in die Speisekarte, das kann er selbst so machen. Mhm. Und wichtig ist noch darauf hinzuweisen, dass am Eingang des Lokals ein Hinweis an den Gast erscheint, du darfst dir diesen letzten Lebensmittelkontrollbericht vorzeigen lassen. Das ist jetzt dein gutes Recht. Das waren zwei Punkte. Der dritte Punkt ist, derjenige, der den Lebensmittelkontrollbericht nicht vorzeigt, aus welchen Gründen auch immer, wird ein Bußgeld erhalten. Und derjenige, und das ist ganz wichtig, der den Lebensmittelbericht erhält, also der Verbraucher, die Verbraucherin, und stellt ihn dann anschließend ins Netz, weil das genau wollen wir ja nicht, das haben wir ja in der ersten Stunde besprochen, der kriegt auch ein Bußgeld. Also das sind die drei Punkte.
Also ich muss persönlich irgendwo hingehen zu meinem Italiener. Ich sage zu dem Chef, hier zeig mir mal deinen
Giovanni,
Bericht.
Giovanni, zeig mir deinen letzten Lebensmittelkontrollbericht. Genau.
Ja. Dann macht er das, wenn er nichts zu verbergen hat oder ja gut drauf
oder
ist.
Aber auch, wenn er vielleicht eine Beanstandung hat und sagt so, lieber Freund, ich will dir mal erklären, wie es denn dazu gekommen ist. Und im Übrigen habe ich hier auch die Bescheinigung, dass ich das alles schon wieder abgestellt habe. Das ist nämlich der Sinn und Zweck des Gesetzes, das macht jetzt ganz furchtbar altmodisch klingen, dass die Menschen miteinander ins Gespräch kommen, dass der Gastwirt mit dem Gast sprechen kann und der Gast fragen kann, sag mal, wie ist denn dazu gekommen, dass du da diese Beanstandung hast? Und wenn das alles anonym im Netz läuft, dann gibt es eine riesen Geschichte und dann wird das auch oft ganz doll, ganz schwierig in der Kommunikation. Ich will das jetzt nicht zu sehr ausdehnen, aber das wissen wir alle, was da passieren kann. Und so sitzen die Leute gegenüber günstigstenfalls und sprechen einfach auch darüber. Und der Gast hat dann wirklich volle Transparenz. Und es geht nicht durch irgendwelche Behördenhände noch, sondern es ist ganz unmittelbar.
Lutz Frank von der DEHOGA hat jetzt ganz andächtig gelauscht, obwohl er ja schon weiß, was sie vorhaben mit diesem Podkicker-Gesetz. Und Finden Sie das okay? Stellen Sie sich vor, das läuft so?
Also wir haben uns ja auch schon mit beschäftigt und wir haben in den Gremien darüber gesprochen und so wie die Ministerin das eben vorgestellt hat, könnten wir uns das auch vorstellen. Man muss an der einen oder anderen Sache vielleicht noch ein bisschen rumfeilen, aber grundsätzlich geht das ja auch in unsere Richtung, dass wir gesagt haben, wenn einer fragt, wie war denn dein letzter Kontrollbericht von den Lebensmittelkontrolleuren, kann ich den Bericht rausgeben. Und auch, dass man an die Tür beim Reinkommen schon mal einen kleinen Hinweis bekommt als Gast. Wir wollen ja auch Transparenz machen, das ist ja nicht das Thema. Wir wollen ja auch nichts verbergen und nichts verstecken. Also wir meinen, da sind wir auf einem guten Weg mit und können da, glaube ich, gut mitwirken.
Thekla Garden aus Hohenfelde hat gemailt an zur Sache @wellenord.de und schreibt, grundsätzlich finde ich Kontrollen von lebensmittelverarbeitenden Betrieben wichtig, im positiven Sinne für die Betriebe, da Fehler sich immer einschleichen können. Klang vorhin ja auch schon mal an, dass man auch ein bisschen betriebsblind vielleicht werden kann. Sie schreibt, so stehen dann Ergebnisse im Raum, die nicht immer wieder gelöst wurden und dem Betrieb schaden. Das befürchtet sie eben, wenn das womöglich online ginge. Und sie hält also die Position des Landes für richtig. Ganz anders sieht das Oliver Heusinger von Foodwatch. Der hat uns vor der Sendung gesagt, was er von dieser analogen Podkicker-Idee hält.
Es ist wirklich peinlich, gerade für ein Land, das sich die Digitalisierung auf die Fahne schreibt. Ich meine, Gäste sollen ausschließlich analog und nur auf Nachfrage informiert werden. Man soll sich erstmal mit dem Wirt anlegen und nach dem letzten Kontrollbericht fragen. Wer zum Teufel macht das?
Und bevor Sie gleich drauf einsteigen, mit dieser Meinung ist Herr Heusinger wirklich auch nicht alleine.
Hier ist Rita Nielsen aus Breglum. Und zwar geht es um Restaurants, wo jetzt Kunden nachfragen können, wie die Hygiene, das, was auf den Teller kommt. Das finde ich überhaupt nicht angenehm. Wenn ich jetzt im Restaurant sitze und frage, jetzt zeig mir doch mal, wo das Fleisch herkommt. Also das würde ich peinlich finden. Das ist mein Anliegen dahin. Wir haben zu wenig Lebensmittelkontrolleure. Und das ist nicht die richtige Richtung, die da eingeschlagen wird.
Ja, vielleicht schon eine Reaktion darauf, dass das peinlich ist, so ein analoges Podkicker-Gesetz auf den Weg zu bringen?
Also ich finde das gar nicht peinlich, so ein Gesetz auf den Weg zu bringen. Ob die Verbraucherin oder der Verbraucher das denn peinlich findet zu fragen, das bleibt ihm selbst überlassen. Sie hat die Möglichkeit dazu zu fragen. Und das ist doch das Wichtige, dass der Gastwirt oder der Bäcker muss dann den letzten Kontrollbericht rausgeben. Und ich überlege auch immer, und das wird mir natürlich auch oft vorgehalten, ist das wirklich so sinnvoll, was ihr da macht?
Ja, weil man will es ja vielleicht auch vor dem Restaurantbesuch wissen. Also wenn man plant was, man fährt irgendwo hin und wenn man dann sagt, so zeig mal her und da steht drin, ja, da waren im schlimmsten Fall, sag ich mal, Maden drin, da gehe ich natürlich nicht mehr rein.
Ja, aber dann kann man ja auch wieder rausgehen. Da gehört natürlich ein bisschen Selbstbewusstsein zu, das gebe ich gerne zu, aber was ich zum Beispiel auch mir überlegt habe, ist, wenn man zum Beispiel eine größere Feier hat und man feiert möchte gerne mit 20 Leuten einen Geburtstag feiern. Und dass man dann vorher, wenn man mit dem Gastwirt dann das alles bespricht, sagt, sag mal, jetzt zeig mal deinen letzten Bericht. Wenn ich da jetzt mit 20 Leuten essen gehe, will ich erst recht wissen, wie das ist. Mhm. Das ist sicherlich auch, finde ich, gut nachvollziehbar. Wie gesagt, wenn der einzelne Verbraucher, die Verbraucherin, das muss dann jeder selbst entscheiden, ob er es macht. Aber ich weiß nicht, ob Herr Ebersbach uns vielleicht noch ein paar Beispiele erzählen kann, was so ein Lebensmittelkontrolleur ansonsten alles auch noch für Nachfragen kriegt. Also ich habe da schon dolle Geschichten gehört.
Ja, denn Sie sind ja direkt angesprochen, ja, Herr Ebersbach. Gerne.
Ich sage mal so, der Verbraucher ist ein zwiegespaltenes Ding. Er möchte auf der einen Seite gerne alles wissen, er möchte sich auch gerne über alles beschweren und er möchte dabei am liebsten anonym bleiben. So. Ich unterscheide auch immer zwischen reinen Qualitätsmängeln. Also wenn mich jemand anruft und sagt, das Laub von meinem Sellerie war welk, dann kann ich da relativ wenig dran machen. Wenn der Fernseher vom Mediamarkt Streifen zeigt, muss ich auch persönlich dahin marschieren und mich beschweren und das Ding umtauschen. Mhm. So viel Selbstbewusstsein sollte eigentlich der mündige und aufgeklärte Verbraucher haben.
Also Beschweren geht immer, meinen Sie?
Selbstverständlich. Das ist, ja, finde ich, gehört dann auch zu einem aufgeklärten Verbraucher. Ich habe es in der Praxis allerdings auch schon erlebt, dass wir von Verbrauchern mehr oder weniger in unserer Arbeit sogar, na, ich will nicht sagen behindert wurden, aber dass man gerade dabei ist, beispielsweise einem Gastwirt Tatbestände von Täuschung und Irreführung zu erklären, das ist gar kein Döner, was du da anbietest, und sich die Gäste dann einmischen und sagen, was willst du eigentlich von dem? Das ist mir doch egal, was ich da esse. Also der Verbraucher ist sehr, sehr zwiegespalten. Und Ja, darauf, da allen gerecht zu werden, ist ganz, ganz schwierig.
Und schafft Podkicker das denn in Ihren Augen?
Also es ist zumindest ein guter Ansatz. Ich vergleiche das jetzt mal auch, ich glaube in Spanien gibt es auch so ein System, da muss ein Buch ausliegen, wo der Gast sich dann auch informieren kann. Also es gibt da durchaus ganz gute Ansätze. Ich sage es jetzt mal neutral, als Behördenmitarbeiter muss ich nachher letztendlich das tun, was im Gesetz steht.
Ja, aber Sie können ja vielleicht noch Wünsche äußern. Ich meine, heute Abend wäre ein guter Abend.
Die Ministerin Wünsche äußern tun wir auch. Wir sitzen dazu ja letztendlich auch zusammen. Und es gibt auch bereits Arbeitskreise, in denen zum Beispiel auch der Maßstab dessen erarbeitet werden soll. Was soll eigentlich in so einem Bericht drinstehen? Ja? Was ist für den Verbraucher zum Treffen seiner Entscheidung wichtig? Ja? Und jetzt komme ich wieder auf meinen Nachbarn zurück. Frank, die kaputte Fliese und das eventuell fehlende Insektenschutznetz am Fenster, ist das für den Verbraucher wirklich die Information? Das taucht natürlich in 25% Beanstandungen auch irgendwo auf. Mhm. Ne? Verstöße, es ist formal ein Verstoß, der taucht in der Statistik einfach auf. Die Frage ist, wie gewichtig ist er? Ja, und das gilt es letztendlich herauszuarbeiten, und wir sind da voll auf dieser Linie auch mit und sagen, ja, Transparenz ist gut, Transparenz wird kommen, sie wird uns von der EU vorgegeben. Wir haben da gar kein Problem mit, wir wollen auch keine Geheimniskrämerei betreiben. Aber ich sage immer so schön, auf der anderen Seite habe ich auch irgendwann mal eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben werden und ich möchte rechtssicher handeln, auch als Kontrolleur rechtssicher handeln können und das Ganze auch so schlank, dass es nicht mehr Arbeit macht als notwendig. Denn Arbeit haben wir genug.
Und zu wenig Leute kommen wir noch und drauf zu sprechen.
Zu wenig Personal letztendlich für die Arbeit.
Aber weil Sie es gerade ansprachen, ich glaube tatsächlich auch, dass es vielen gar nicht bewusst ist, dass was alles ein Mangel sein kann. Und wir haben jetzt schon so oft diese Fliese angesprochen. Also es geht wirklich jetzt darum, da kann in einem, ich sag mal, Waschraum vielleicht ein Sprung drin sein, dann wäre das eben schon ein Mangel. Und das ist ja nun beileibe kein Grund, sich vor dem Essen zu ekeln in dem Restaurant. Richtig. Da sind wir natürlich wieder beim Stichwort, da gucke ich jetzt Sie an, Frau Ministerin, dass solche Berichte dann ja auch möglichst verständlich und einfach sein müssen. Also wenn ich mir jetzt irgendwie mit meiner Brille da erstmal eine halbe Stunde Zeit nehmen muss, um mich da durchzuwühlen, durch so einen Bericht, das kann es ja auch nicht sein.
Nee, genau. Da arbeiten wir dran, beziehungsweise die EU hat uns da auch ein bisschen geholfen. Da wird es nämlich ein neues Formular sozusagen, um das vereinfacht darzustellen, geben ab Dezember 2019, also in diesem Jahr. Deshalb haben wir auch den Beginn des Gesetzes ein bisschen nach hinten geschoben, damit also alle Betroffenen erstmal sich an diese neuen Gegebenheiten gewöhnen können. Das wird ein Formular sein, was man dann auch mit dem Laptop ausfüllt. Also es wird dann kein handgeschriebener Bericht mehr sein.
Also der Kontrolleur.
Der Kontrolleur füllt bis jetzt auch, das kommt drauf an, manche Kreise sind schon Pilotkreise, die haben schon diese kleinen Laptops und gehen mit den Laptops rum und füllen das sofort aus und drücken das auch sofort dem Gastronomen so in die Hand. Manche haben das aber auch noch handschriftlich. Da haben dann viele Probleme, irgendeine Handschrift zu lesen, kann ich gut nachvollziehen. Meine kann man vielleicht auch nicht mehr lesen. Also das wird alles besser, dass wir sagen, das wird ein lesbares Formular, eine Seite, wo dann ganz klar drin steht, an welchen Punkten ist man vielleicht nicht zufrieden. Und wir unterhalten uns im Moment gerade drüber, Herr Ebersbach hat das eben schon angedeutet, in Facharbeitsgruppen, dass eben auch inhaltlich das so formuliert wird, dass man das verstehen kann, dass das kein Fachchinesisch ist.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich EU-Formular höre, dann denke ich schon, oh Gott. Aber ja, Herr Ebers.
Vielleicht auch noch ganz wichtig, dass personenbezogene Angaben unbedingt aus diesen Sachen herausgehalten werden müssen. Die wären auch jetzt schon zu schwärzen bei entsprechenden Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Wir müssen andererseits aber auch personenbezogene Angaben erfassen. Ich muss aufschreiben, von Frau Müller fehlte die Belehrung. Ne? Herr Meier ist ohne Schürze rumgelaufen und Herr Schmidt hat geraucht in der Küche, damit ich es hinterher in einem Bußgeldverfahren gebrauchen kann. Nur ich darf diese personenbezogenen Angaben nicht in die Öffentlichkeit geben.
Das heißt, es würde nicht auftauchen.
Das heißt, wir müssen den Kontrollbericht so gestalten, dass die personenbezogenen Angaben nach Möglichkeit gleich aus diesem Bericht raus sind, wenn er ausgedruckt wird. Das heißt, es wird unter Umständen tatsächlich zwei Berichtsformulare geben. Ja? Das heißt, die Kontrolle wird einmal erfasst, aber es gibt ein Formular, in dem die personenbezogenen Angaben gleich raus sind oder gar nicht in diesem Formular mit ausgedruckt werden. Da muss man sich noch wirklich was einfallen lassen. Ich finde das auch ganz wichtig, denn wer möchte schon
als Person
namentlich
auch irgendwo namentlich, auch durch ein Versehen, auch die Fehlerquote bei Schwärzen ist ja recht groß, wenn irgendwo im Fließtext, in handschriftlichen Texten was steht, dass jemand versehentlich im Netz drin steht. Finde ich ganz wichtig, dass da gleich drauf geachtet wird.
Ich habe das Gefühl, da ist noch Gesprächsbedarf, was diese Formulare angeht.
Das ist so, aber ich kann mal darauf hinweisen, dass die Landesbeauftragte für Datenschutz, Frau Hansen, dass die grundsätzlich sehr einverstanden ist mit unserem Gesetzgebungsverfahren. Wir haben das ja im Vorwege auch besprochen. Das ist ja vielleicht auch nicht allen Hörerinnen und Hörern immer klar, dass wir da nicht im Ministerium sitzen, in unserer Kämmerlein und uns irgendwas ausdenken, sondern wir gehen damit ja dann auch schon an die Betroffenen ran, auch im Gesetzgebungsverfahren. Das haben wir als allererstes gemacht und haben da mal unsere Idee vorgestellt und haben gesagt, wie findet ihr das? Ist das eine vernünftige Idee? Und dann haben wir schon auch natürlich Kritik gehört und manche haben auch gesagt, ja, ist eine gute Idee, wenn der Bund nicht in die Füße kommt, dass Schleswig-Holstein das dann mal macht. Und jetzt haben wir ja auch die sogenannte Verbändeanhörung, die erste sozusagen innerhalb des Entwurfes des Gesetzes gemacht. Und da haben wir auch viel Kritik und viel Lob gehört, wie das dann immer so ist. Und selbstverständlich, wenn wir jetzt das Verfahren in die Hände des Gesetzgebers, des Landtages geben, dann wird es da auch nochmal eine Anhörung geben. Und wir haben schon eine ganze Menge mit eingearbeitet von den Ideen und von der Kritik, die uns da entgegengebracht wurde. Und ich gehe mal davon aus, dass das auch noch weiter geschieht.
Okay, also Podkicker ist auf dem Weg, ist aber noch nicht ganz zu Ende. Herr Frank, behalten Sie bitte den Gedanken. Wir sprechen gleich weiter drüber. Wissen, was auf dem Teller liegt, unser Thema heute Abend hier in Zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Wir sprechen heute Abend hier in Zur Sache über die Frage, welche Rechte Verbraucher haben, sich über den Hygienezustand von Bäckereien oder Lokalen zu informieren. Wie kommen wir als Verbraucher ran an die Information und was dürfen wir damit machen? Es soll gern möglichst einfach sein, finden wohl die meisten, so wie diese Schleswig-Holsteiner, die wir gefragt haben.
Das müsste so eine Ampel sein oder so ein Smiley-System. Das müsste also auf den ersten Blick erkennbar sein für den Kunden.
Also wenn Sie mal zum Beispiel nach Singapur gehen, Stände, wo da gekocht wird, die sind gekennzeichnet von A bis C oder D. A ist der höchste Hygienestandard, D Low Level. Dann kann man sich vorher drüber hier im Klaren werden, will ich das haben? So ein C Food Court, brauche ich das in meinem europäischen Magen oder gehe ich lieber zu einem A Food Court?
Eine Mail dazu hat uns auch erreicht von Elmar Diemer aus Langenhorn in Nordfriesland. Wieso wird es nicht einfach wie in Dänemark an die Türe ausgehängt, wie die Kontrolle auffiel? Wer und wo bin ich denn, dass ich um alles erst auf die Knie gehen muss, um zu bitten, dass ich eine Antwort von der Gaststätte bekomme? Wer möchte denn da, Herr Frank, haben Sie da einen Kommentar zu?
Also ich glaube, unsere Gäste sind sehr selbstbewusst alle geworden. Das merke ich auch in den Gesprächen, wenn ich Veranstaltungen bespreche. Und ich glaube, das ist kein Problem in der heutigen Zeit, wenn ich mich wirklich dafür interessiere, ob ich in diesem Laden jetzt feiern möchte, in diesem Restaurant oder nicht. Und wie der aufgestellt ist, ich glaube, dann kann ich auch fragen, wie der letzte Bericht war. Dann habe ich es wirklich schwarz auf weiß und ich glaube, auf eine Ampel und die Smileys können wir wirklich verzichten. Das ist noch mehr Bürokratie und wie gesagt, wie der Lebensmittelkontrolleur neben mir auch sagt, das ist auch immer eine Momentaufnahme, die Kontrolle. Es kann auch mal was schiefgehen in einem Betrieb, gar keine Frage. Es sind Menschen, die dort arbeiten, die, glaube ich, immer das Beste geben und das Beste machen. Also ich bin, wie gesagt, auch dafür, was die Ministerin hier gerade auf den Weg bringt mit dem Podkicker-Gesetz. Ich glaube, da hat der Verbraucher wirklich alle Informationen.
Wobei so ein Smiley an der Tür gibt es ja nicht nur in Skandinavien, gibt es auch in mehreren anderen, auch in englischsprachigen Ländern. Kann ja schon ganz hilfreich sein, als erstes direkt zu wissen, okay, kann ich reingehen, fühle ich mich gut.
Vielleicht kann ich da mal was zu sagen, weil wir uns da natürlich auch mit beschäftigt haben, gerade unsere dänischen Nachbarn, die uns das ja vormachen, dass es da das Smiley-System gibt. Aber gleichzeitig wird auch der Bericht noch ausgehängt. Und insofern ist da gar nicht so ein großer Unterschied. Bei der Smiley-Geschichte finde ich immer, dass da ja noch ein behördlicher Akt dazwischen geschaltet ist. Irgendeine Behörde stuft das ein und sagt, ist das nun noch ein lachender Smiley? Also der ganz traurige, da müsste im Prinzip sofort dicht gemacht werden, aber der Smiley mit dem geraden Mund, wir haben das ja heute schon besprochen, das kann mal eine zersprungene Fliese sein, das kann aber auch irgendwas Dramatischeres sein, wie, weiß ich, Mäusekot neben der Brotschachtel.
Ist also nicht aussagekräftig.
Nein, genau. Und vor allen Dingen die Wertung ist einer Behörde und das ist also, wenn man jetzt mal ganz hart ausdrückt, ist es ja sozusagen bevormundend. Es ist nicht das, dass der Verbraucher wirklich selber entscheiden kann, gehe ich da hin, weil irgendeine Behörde hat jetzt gesagt, der kriegt jetzt ein lachendes Smiley
hoch.
Oder okay. Der kriegt einen Daumen hoch, Daumen mittel oder Daumen runter. Und gerade bei Daumen mittel, um dabei zu bleiben, gibt es eben von bis. Und da finde ich es wesentlich besser, wenn der Verbraucher sich selbst ein Bild machen kann.
Bleibt noch die große Frage, wie steht's überhaupt ganz generell um die Lebensmittelüberwachung im Land? Auch da macht sich nämlich der Fachkräftemangel bemerkbar. Dazu gleich mehr hier in Zur Sache auf NDR1 Welle Nord am Sonntagabend. Sie hören Zur Sache, unser Thema heute: Wissen, was auf dem Teller liegt. Das geplante sogenannte Pottkicker-Gesetz der Verbraucherschutzministerin stößt nicht überall auf Begeisterung. Das haben wir schon gehört. Darüber haben wir schon ausführlich gesprochen. Und auch schon angerissen haben wir die Arbeit der Kontrolleure. Klar ist, die haben viel zu tun, denn es fehlen Leute. Thema gleich. Ich bin Michaela Aßmann. Schönen Sonntagabend. Kontrolle ist bei Lebensmittelhygiene wichtig, aber auch bei den Lebensmittelkontrolleuren macht sich der Fachkräftemangel bemerkbar. Kai Ebersbach ist einer von so gut 70 Kontrolleuren aus dem Land. Herr Ebersbach, wenn Sie ehrlich sind, da können Sie ja gar nicht hinterherkommen. Ich weiß jetzt nicht aus dem Stegreif, wie viele Betriebe es gibt, aber jedenfalls zu viele für Sie und Ihre Kollegen. Fällt da eben dann auch mal was durchs Raster und vielleicht auch ein schwarzes Schaf?
Also das kann durchaus passieren. Also wir sind zu wenige, weil man in den Jahren 2004, 2005 letztendlich mit dem Rasenmäher gespart hat. Das holt uns jetzt ein. Dann kommen altersbedingte Abgänge letztendlich dazu. Irgendwann geht auch mal jemand in Pension. Wir sind im Moment dabei, sehr stark auszubilden. Auch das kostet Kraft. Und ja, es gibt teils erhebliche Rückstände, die sind zum Teil auch gemeldet worden von den Kreisen und kreisfreien Städten. Es bietet aber keiner eine Lösung an, wie es denn aufgeholt werden kann. Oh, ja, da sagt die Frau Ministerin schon, oh nö.
Sie mault etwas.
Ja, aus unserer Sicht letztendlich, wir sind einfach zu wenig. Das sage ich jetzt einfach mal so.
Und Herr Frank, Verband, der Gastronom, freut sich womöglich, dass er nicht ganz so oft auf dem Tableau ist.
Wenn man nicht zu oft besucht, wird es ja auch gut. Aber es ist schon schön, wenn man immer wieder mal Besuch kriegt und auch mal über den Rücken geschaut bekommt. Also es ist schon in Ordnung.
Okay. Und Sie sagen, wir sind auf einem guten Weg, da kommt Personal nach, Frau Ministerin?
Also es ist tatsächlich so, dass wir 71 Lebensmittelkontrolleurinnen und Kontrolleure haben im Land. Und dass das zu wenig ist, davon, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber das könnte durchaus sein. Herr Ebersbach hat ja eben gesagt, dass da in den Jahren 2004/2005 gespart werden musste. Und wir haben deshalb so ein Analyseprojekt jetzt in Auftrag gegeben. Das hört sich erstmal so ganz viel nach Verwaltung an, erstmal eine Analyse
tatsächlich,
und
gut,
Konzept schreiben und sowas alles. Das weiß ich auch, dass das die meisten denken, aber wir müssen ja irgendwo eine richtige Grundlage haben, dass wir wissen, was muss eigentlich gemacht werden, wie oft muss kontrolliert werden, darüber haben wir gesprochen. Das hängt auch davon ab, wie gut ein Betrieb ist. Das hat Herr Frank vorhin gesagt, glaube ich, oder Herr Ebersbach, ist egal. Auf jeden Fall, wenn also andauernd irgendwas auffällig ist, dann kommen die Kontrolleure öfter. Dann
haben Sie einen auf dem Kicker.
Ja, genau. Und so ist das. Aber trotzdem haben wir eben ein Projekt in Gang gesetzt und das haben wir gemeinsam mit den Kreisen gemacht. Da sind wir eigentlich ganz stolz drauf, dass wir nicht sozusagen als Landesbehörde da oben drüber sitzen und sagen, so, das müsst ihr jetzt so und so machen. Das nervt natürlich die Kreise und deshalb haben wir gesagt, wir machen das mit denen zusammen. Und das läuft bis jetzt auch wirklich gut und wir werden im März nächsten Jahres werden wir dann erste Ergebnisse haben und da kann natürlich bei rauskommen, wir haben viel zu wenig Kontrolleure oder aber es wird irgendwo gesagt, dass in einigen Kreisen oder in einigen kreisfreien Städten vielleicht mehr gebraucht werden. In den Städten sind naturgemäß mehr Restaurants, wo mehr kontrolliert werden muss. Vielleicht kriegt Kiel dann ein paar mehr, sage ich einfach mal so, oder Neumünster, ich weiß es nicht. Kann ja nicht sagen, was dabei rauskommt, aber ich will damit nur sagen, dass wir dieses Problem erkannt haben und dass wir das jetzt auf vernünftige Füße stellen, damit wir nachher auch wissen, brauchen wir mehr und wo brauchen wir mehr.
Ich wollte sagen, die fallen ja dann nicht vom Himmel. Das ist ja so ein bisschen wie mit den Grundschullehrern.
Das wird Herr Ebersbach jetzt sagen. Da gibt es also ganz spezielle Voraussetzungen, wann jemand Lebensmittelkontrolleur ist.
Ist ja nicht so
ohne. Das ist ein harter Weg, bis man das ist.
Ja, ich weiß nicht, ob der Wortbeutel schon. Also es dauert 2 Jahre, bis jemand ausgebildet ist. Man muss Meister oder Techniker in einem Lebensmittelberuf sein oder beispielsweise ein Studium Ökotrophologie absolviert haben oder auch Tierarzt sein. Dann erst hat man Zugang zu diesem Beruf und dann dauert es unter Umständen weitere 2 Jahre, bis derjenige soweit ist. Das heißt also, selbst wenn die Untersuchung im März ergeben sollte, ja, dass wir mehr brauchen, dann sind die Leute davon noch nicht da. Wir werden also eine Welle von auch unerledigten Kontrollen von vor uns herschieben. Und in dem Zusammenhang stellt sich mir auch die Frage nach der Gerechtigkeit dieses Systems, wenn einige vielleicht unterm Radar durchfliegen.
Hm. Aber Spaß macht es Ihnen schon trotzdem.
Ja, ich bin gerne und mit Leib und Seele Lebensmittelkontrolleur. Ich sehe jeden Tag die kleinen Erfolge letztendlich, die man erreichen und erzielen kann. Und ich möchte auch nochmal betonen, in Zusammenarbeit oft auch mit den Gewerbetreibenden. Wir können auch nicht ohne die Gewerbetreibenden. Auch vielleicht das nochmal ein wichtiges Thema. Es lässt sich nicht alles von oben verordnen, ja, sondern der Gewerbetreibende muss auch mitspielen letztendlich. Der ist derjenige, der die Mängel abstellen soll. Der ist derjenige, der auch von seiner Bank unter Umständen für bauliche Maßnahmen erstmal Geld bekommen muss, damit er sie umsetzen kann.
Also sehen Sie das, Herr Frank, die Frage geht ja ein bisschen auch an Sie oder der Kommentar als Restaurantbesitzer, als Gastronom. Ist das ein ganz gutes Miteinander oder wie würden Sie das einschätzen?
Also ich weiß das ja auch von meinen anderen Dehoger Kreisverbänden in Schleswig-Holstein, dass das ein gutes Miteinander ist. Natürlich gibt es auch mal die ein oder andere Blockade mit Sicherheit, das ist nicht auszuschließen. Es kommt ja auch immer darauf an, wie sich der Kontrolleur bewegt in dem Betrieb. Es kommt aber auch immer darauf an, wie unsere Kollegen sich dort bewegen in den Betrieben. Aber ich glaube, wenn ein Lebensmittelkontrolleur sieht, hier passiert was in dem Betrieb und es ist die Vorkontrolle, wenn eine Nachkontrolle kommt, es ist was passiert, es sind Umbauten passiert oder auch wenn es nur eine Fliese, die ausgetauscht worden ist.
Also der gute Wille zählt auch.
Der gute Wille zählt, aber ich muss auch dazu sagen, wenn heute einer erfolgreich am Markt agieren will und erfolgreicher Gastronom sein will, so wie ich jetzt in Bad Segeberg bin, dann muss man auch mitspielen und mitmachen und dann muss man seinen Betrieb auch auf Zack haben und da muss man investieren an der richtigen Stelle und Sauberkeit und Hygiene muss für uns alle ganz oben an erster Stelle stehen und im Fokus sein. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das muss auch jedem Gastronomen bewusst sein und da sehe ich manchmal so ein ganz klein bisschen das Problem bei den Quereinsteigern bei uns.
Da spielen Sie mir gerade in die Karten.
Ja, da kann ich auch gerne in die Karten spielen. Ich plädiere dafür, dass man sich in der Gastronomie nur selbstständig machen kann, wenn man einen Grundberuf dort von unseren 6 Ausbildungsberufen gelernt hat. Dafür machen wir ja eine faire und gute Ausbildung in der Gastronomie. Und ich glaube, darüber sollte man mal nachdenken, nicht nur diesen Bulettenschein zu machen und dann sich gleich selbstständig zu machen und nicht die richtige Ahnung zu haben. Ich habe auch eine gute Ausbildung vorweg gemacht, um da zu sein, wo ich heute bin. Ich glaube, das wäre ein guter Weg für viele.
Quereinsteiger und Bulettenschein sind die Stichworte. Bianca Lemke hat uns gemailt an zur Sache @wellenord.de. Sie kommt aus Eutin und schreibt, Probleme sehen wir eher bei Quereinsteigern, die ja nicht mal eine Qualifikation nachweisen müssen, denn heutzutage ist ein Gesundheitspass schnell in einem eintägigen Seminar mit anschließendem Multiple-Choice-Test gemacht. Also das ist so ein bisschen der Bulettenschein, ja, den man so flapsig so
bezeichnet. Da hat die gute Frau Lemke aus Eutin vollkommen recht, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, da müssen wir drauf hinarbeiten. Also ich würde es auch besser finden, wenn man eine gute Grundausbildung vorweg gemacht hat, um sich dann anschließend in der Gastronomie selbstständig zu machen.
Und diesen Kritikpunkt, den betont auch die Verbandsvorsitzende Angela Suß, sie ist Verbandsvorsitzende der Lebensmittelkontrolleure in Schleswig-Holstein und lässt auch kein gutes Haar an diesem 3-stündigen IHK-Schnellkurs für Küchenhygiene.
Wenn ich das hinter mich gebracht habe, egal ob ich es verstanden habe oder nicht, dann darf ich den Betrieb aufmachen. Und das sind Leute, die uns echt Kopfschmerzen machen, weil die weder von der Betriebshygiene noch von der Lebensmittelhygiene Ahnung haben. Wir wollen, dass die Leute eine Schulung erhalten über Mikrobiologie, über die Verarbeitung der Lebensmittel. Warum muss ich sauber machen? Warum muss ich Temperaturen einhalten mit Prüfung, sodass man einfach mitkriegt, hat er es verstanden oder hat er es nicht verstanden?
Also im Grunde das, Herr Frank, was Sie auch sagten.
Das spricht mir da voll aus dem Herzen und da hat sie auch vollkommen recht, dass was sie da eben dargestellt hat. Und da, ich glaube, da können wir vieles verbessern, wenn wir da alle gemeinsam an einem Strang ziehen in Zukunft.
Und das ist ja auch für Sie als Lebensmittelkontrolleur, Herr Ebersbach, auch ein Thema wahrscheinlich, wenn sich da jemand mit wenig...
Ich kann Frau Suß dann nur zustimmen. Es gibt zwar Vorschriften, in denen drin steht, ne, dass jemand geschult sein muss, die sind aber nicht sehr aussagekräftig. Und das, was im Moment geschult wird, ich möchte auch gar nicht gegen die IHK kritisieren, ob jemand was im Kopf mitnimmt oder nicht, da kann derjenige auch nicht reingucken. Nur,
Das Problem ist ganz einfach, dass der Einstieg letztendlich viel zu leicht ist. Wer Gesetze, Verordnungen befolgen will, wer ordnungsgemäß arbeiten will, muss eine ordentliche Ausbildung haben. Und es kann nicht sein, dass wir diesen Leuten, ja, ich nenne das so schön, aufs Pferd helfen müssen. Das ist nicht unsere Aufgabe eigentlich. Wir beraten gerne, wir geben gerne Hilfestellung, aber es kann nicht sein, dass wir von der kompletten Betriebseinrichtung, Beratung bis hin zur Kalkulation, ja, dem ja, kommenden Gastwirt oder auch Lebensmitteleinzelhändlern, ne, hier wird ja so viel auf den Gastwirten immer von erzählt, auch Lebensmitteleinzelhändler letztendlich, dass wir da letztlich noch die Schulungs- und Beratungsarbeit leisten müssen. Das kann von uns nicht gemacht werden, auch nicht im vorbeugenden Verbraucherschutz. Wir beraten, schulen gerne, aber das hat seine Grenzen.
Bisschen was muss schon mitgebracht werden. Ja, also
auf jeden Fall würden wir uns auch für einsetzen. Und da ist längst auch, finde ich, eine Art Gesetzesinitiative notwendig, um die Schulung deutlich zu verbessern.
Kann ja mal überlegen. Haben Sie schon einen Haken gemacht dahinter, Frau Süderlieferant?
Also ich weiß nur, dass die Verbraucherschutzministerkonferenz sich auch mit dem Thema schon mal befasst hat. Und da ging es um Sachkundenachweis. Das ist sicherlich noch nicht das, was Herr Frank fordert, dass er sagt, es muss eine richtige Ausbildung da sein. Da sind ja dann noch Welten dazwischen.
Aber mehr als ein Bulettenschein.
Es ist Gewerberecht, das muss man mal klar sagen. Und im Gewerberecht ist eine persönliche Eignung Voraussetzung. Und das ist dann nicht so viel wie eine Ausbildung. Und das ist Bundesrecht, da können wir in Schleswig-Holstein nicht so furchtbar viel dran ändern. Es sei denn, wir gehen über den Bundesrat, das ist natürlich die Möglichkeit, oder über die Fachministerkonferenzen. Und einen ersten Schritt haben wir getan, weil wir das auch wissen, dass das immer wieder gefordert wird. Auf der anderen Seite haben wir natürlich eben die Gewerbefreiheit. Das ist auch ein hohes Gut in Deutschland, dass man eben ein Gewerbe aufmachen kann, wenn man geeignet ist, persönlich geeignet. Das ist die Voraussetzung.
Aber als Kunde möchte man da ja nicht unbedingt hingeraten.
Herr Frank. Nee, deswegen finde ich auch, wer Speisen verarbeitet und die anschließend vermarktet an den Gast und einen guten gastronomischen Betrieb haben will, der muss schon ein bisschen Grundausbildung vorweg haben. Und vielleicht kann man sich auch in der Mitte irgendwo treffen, ja? Aber nur der Bulettenschein, also das reicht für mich völlig nicht aus. Und wir haben also unsere Ausbildungsberufe in der Gastronomie, wir bilden dort dreijährig aus und das hat ja auch zur Folge, dass man dann einen weiteren Weg gehen kann. Man kann sich weiterbilden, um letztendlich sich selbstständig zu machen. Also wir müssen mal gucken, wie wir da weiterkommen. Also
das jetzt werden wir heute Abend nicht mehr lösen.
Nee, das werden wir heute Abend nicht mehr lösen. Aber wir haben uns im DEHOGA-Verband da auch schon oft mit beschäftigt. Also vielleicht ist mal ein Anstoß heute Abend, darüber weiter nachzudenken.
Sie hören zur Sache am Sonntagabend auf NDR 1 Welle Nord. Sie hören zur Sache auf NDR 1 Welle Nord und wir sind schon bei der Fazitrunde nach 2 Stunden Diskussion um das geplante neue Podkicker-Gesetz unserer Verbraucherschutzministerin. Ja, Podkicker-Gesetz, wir haben eben lange drüber gesprochen. Man soll analog die Möglichkeit haben, da reinzugehen in ein Restaurant und zu dem Besitzer zu sagen, zeig mir mal deinen letzten Lebensmittelkontrollbericht. Und da gab es Kritik dran, nicht zuletzt von Foodwatch, die sagen, warum kann man das nicht online stellen und für jeden einsehbar machen. Aber nach unserer Diskussion hier heute Abend, Frau Sütterlin-Max, Sie bleiben dabei. Das ist der richtige Weg, den Schleswig-Holstein da gehen will.
Ja, ich bin davon überzeugt. Wir werden jetzt ja, wie gesagt, sehen, was der Gesetzgeber dazu sagt, weil wir jetzt ja das Gesetz dem Landtag übergeben, sozusagen in die Hoheit des Gesamtgesetzgebers. Das ist ja immer erst, dass die Verwaltung kann ein Gesetz vorbereiten. Und dann wird es nochmal zu einer ausführlichen Verbändeanhörung kommen. Und da werden wir sicherlich noch von Foodwatch und DEHOGA und den Verbraucherinitiativen, von allen möglichen werden wir sicherlich noch was lesen oder hören. Und dann wird sicherlich auch noch was damit eingehen in das Gesetz. Aber den Grundgedanken finde ich nach wie vor gut. Das ist einfach so die grundsätzliche Frage, will man das im Netz haben oder will man wirklich dieses Gespräch mal wagen und sagen, so komm, wir reden mal wieder miteinander. Und im Netz habe ich ja versucht zu erklären, dass das auch verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet. Und deshalb machen wir es nicht.
Keinen an den Pranger stellen, ist ja da genau. Ihr Motto. Genau. Und ein DEHOGA-Vertreter sitzt ja mit bei uns, Lutz Frank. Was haben Sie denn da noch mit anzumerken, bevor das Gesetz vielleicht dann verabschiedet wird?
Ja, seitens des DEHOGA-Verbandes werden wir natürlich kritisch weiter das betrachten und werden das weiterhin uns anschauen, wie wir da weiter fortfahren. Aber wir wollen gerne mitwirken. Das wollen wir gerne und wir wollen hier auch Transparenz mitmachen und wir wollen letztendlich auch Verbraucherschutz positiv gegenüberstehen. Das werden wir selbstverständlich, aber trotzdem werden wir kritisch dem gegenüber schauen und aber glaube ich, gemeinsam zu einem Punkt kommen, dass wir was Gutes verabschieden.
Und Herr Ebersbach als Lebensmittelkontrolleur, was, wenn Sie einen Wunsch noch loswerden dürften, wo die Ministerin nun mal schon mal neben Ihnen sitzt?
Gut, okay. Also wir sperren uns auch nicht gegen Transparenz, ganz im Gegenteil. Die Behörden haben nichts zu verbergen. Ja, wir machen unsere Arbeit so gut wie wir können und wir würden uns einfach wünschen, dass dabei ein Gesetz herauskommt, das anwendbar ist, das ressourcenschonend ist, ja, und das für uns auch rechtssicher ist, mit nicht noch viel mehr Verwaltungsaufwand verbunden ist. Und ich denke, dann können wir damit schon leben und dann sollte man das ausprobieren. Ja, und sollte gegebenenfalls nachsteuern, denn auch das haben die Dänen gemacht. Ja, sie haben das Smiley-System auch erstmal entwickelt und haben es dann weiter verbessert. Ja, ein Anfang muss gemacht werden und ja, in welche Richtung das dann geht, müssen wir abwarten.
Da sind wir auf einem guten Weg. Wenn noch ganz kurz, Frau Wacke.
Ja, ganz kurz nur diese berühmte Evaluation, das heißt das Überprüfen des Gesetzes, das haben wir jetzt im Rahmen unserer Verbändeanhörung auch reingenommen, dass wir nach 2 Jahren uns das Gesetz kritisch angucken und gucken, hat das wirklich was gebracht? Wie viele Leute haben denn mal nachgefragt? Was ist dabei rausgekommen? Und das Allerwichtigste, ist die Situation in den Restaurants und in den Bäckereien besser geworden? Weil das ist ja unser Ziel.
Dass alle in den Pott kicken können. Herzlichen Dank an die Gäste im Studio, an die Hörer, die gemeldet und angerufen haben. Und wenn Sie die Sendung noch mal in Ruhe nachhören möchten, können Sie sich ab morgen Mittag unter ndr.de/sh den Podcast herunterladen. Noch ganz kurz die Information zur Bürgermeisterwahl. Der SPD-Kommunalpolitiker Stefan Dose wird neuer Bürgermeister von Schleswig. Und in Scharbeutz gibt es noch keine Entscheidung. Da gibt es eine Stichwahl Ende Oktober. Ich bin Michaela Assmann, sag danke fürs Zuhören, wünsche einen schönen Abend und noch gleich viel Spaß am Sonntagabend hier mit meiner Kollegin Birte Steuer.
Zur Sache, immer sonntags von 18 bis 20 Uhr, nur auf NDR1 Welle Nord.